Wir schlagen auf Offenbarung 8. Sechs Siegel waren es, die das Lamm, also Jesus Christus, eröffnet hatte, und nun das siebte Siegel. Und als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der zweite Engel blies seine Posaune, und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Und der dritte Engel blies seine Posaune, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde. Und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien, und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Ein mächtiger Text, Gerichtsworte nicht von Menschen, die das Schwarze oder den Teufel gar an die Wand malen, sondern Gerichtsworte von unserem Herrn. Zunächst ein paar Gedanken zum Gericht Gottes. Sie alle kennen ja den berühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, der in Colmar im Museum Unterlinden zu besichtigen ist. Auf unzähligen Tausenden, wahrscheinlich sogar Millionen von Postkarten ist dieser Altar abgedruckt. Meistens allerdings das mittlere Bild. Das Bild mit Jesus am Kreuz und dem langen Zeigefinger des Täufers auf Jesus. Aber da sind ja noch andere Bilder, das Auferstehungsbild in diesen merkwürdig bunten Farben, ganz ungewöhnlich für die damalige Zeit, beinahe schon expressionistisch. Das Auferstehungsbild kennt man vielleicht auch noch. Aber weniger bekannt sind diese Gerichtsszenen, die da auch abgebildet werden. Zum Teil auch auf diesen Bildern von der Kreuzigung und von der Auferstehung, wenn man unten hinschaut, diese Gestalten aus der unteren Welt, die Dämonen und die, die da auch alle lauern. Ich habe mir die Bilder schon einmal so ein bisschen angeguckt, und es erschauert einen geradezu, was da alles so an Würmern und Tieren und Menschen mit Tierköpfen und so weiter abgebildet ist. Und man denkt, ja, das ist interessant, aber das ist eben finsteres Mittelalter. Da spürt man noch, dass eben dieser Altar nicht in unserem Jahrhundert gemalt wurde, sondern vor langer Zeit. Und man denkt, ja, Gericht Gottes, das ist Mittelalter. Vielfach wird heute so gedacht, es wird wenig über die Gerichte Gottes gesprochen. Man scheut sich geradezu davor, dieses Wort Gericht Gottes in den Mund zu nehmen. Und doch, es ist eine Wirklichkeit Gottes und es ist eine Wirklichkeit Gottes, über die wir dankbar sein sollten, dass es die gibt. Denn Gericht Gottes heißt, dass es einmal Gerechtigkeit geben wird. Wir müssten sonst an dieser Welt verzweifeln. Wie groß ist doch die Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Und vor allem, man sieht es vor allem in den Dritte Weltländern. Ich habe gestern mich auch mit Kai Höss unterhalten, wie er mir es erzählt hat, wie es in Indonesien ist. Die Reichsten der Reichen wohnen in ihren Palästen, die es nicht mal in Hollywood gibt, direkt neben den Hütten der Allerärmsten. Was ist das doch für eine ungerechte Welt? Was ist das für eine ungerechte Welt, dass Menschen, die vielleicht ihr Leben lang sehr unmoralisch gelebt haben, immer andere nur ausgenützt haben, ganz gesund durchs Leben gingen und im Alter von 95 sterben. Und eine jüngere Mutter, die ihr Berufsleben aufgegeben hat, für ihre Kinder gesorgt hat, wird eines Tages ins Krankenhaus eingeliefert und die Diagnose ist Krebs unheilbar. Was soll das für eine gerechte Welt sein, wo das alles zugelassen wird? Was soll das für eine Welt sein, wo Sünde oft ungestraft bleibt? Wo Richter sich bemühen um Gerechtigkeit, aber letztlich es so viele Schlupflöcher gibt, dass man fast nicht hinterherkommt, von der Gesetzgebung her diese vielen, vielen Schlupflöcher zu stopfen. Und da ist es gut zu wissen, dass wir als Christen auch diese Hoffnung auf das Gericht Gottes haben, wo Gott einmal Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Sicher nicht die Gerechtigkeit, die wir uns so vorstellen. Wir kommen ja da von einem römischen Gerechtigkeitsbegriff her, dass alle gleich behandelt sein sollen, dass alle möglichst auf einer Ebene sein sollen. Gottes Gerechtigkeit ist sicher ganz anders und noch viel tiefer. Gericht Gottes, seine Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Und hier in diesem Kapitel wird jetzt von dem Weltenrichter Jesus berichtet. Jesus, das Lamm, er ist der Alleinige, der berechtigt ist, dieses Gericht durchzuführen. Als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Derjenige, der das Siegel auftun darf, der ist der alleinige Berechtigte, den Gerichtsplan Gottes durchzuführen. Denn dieses Buch ist das Buch des Gerichtes Gottes. Und sieben Siegel sind sieben, ist die Vollzahl, das wissen Sie sicher aus den vorigen Abschnitten. Sieben, die Vollzahl. Nun ist der ganze Plan des Gerichtes vor den Augen Jesu eröffnet. Selbst Jesus hatte es nicht so ins Detail gewusst, wie es sein himmlischer Vater wusste, wie das alles vor sich geht. Aber nun stehen wir vor dieser Situation, dass es vor den Augen Jesu offenbar ist. Aber bisher nur vor seinen Augen. Und deshalb entsteht im Himmel diese Stille. Das ist eine gespannte Stille, eine Stille, wo es richtig atemlos zugeht. Alles wartet darauf, was wird jetzt kommen? Wie wird es jetzt weitergehen? Wie wird das Gericht Gottes aussehen? Es ist auch eine Spannung und eine Stille der Anbetung. Die Engel beten Gott an als den, der allein weise ist, dieses Gericht vorzubereiten und seinen Sohn, der allein dazu in der Lage ist, dieses Gericht durchzuführen. Interessant, dass hier eine Zeitangabe ist, eine halbe Stunde lang. Für uns ist das eine lange Zeit, wenn wir daran denken, wenn es um die Stille geht. Wenn jemand sagt, und nun kommt etwas Wichtiges, und erwartet ein paar Sekunden, dann wird man schon sehr ungeduldig. Und Jesus wartet eine halbe Stunde lang. Natürlich, diese halbe Stunde ist auch wieder eine kurze Zeit, denn es wird in Matthäus 24, Vers 22 gesagt, dass in diesen Endzeittagen die Tage verkürzt werden, um der Heiligen willen. Dass es nicht unnötig lange ist, sondern dass Gott die Zeit kürzer macht, damit seine Gläubigen durchhalten können. Aber diese halbe Stunde muss sein. Weil da wieder ganz klar wird, nicht die Engel haben das Sagen, sondern Jesus, das Lamm allein. Und dann wird in Vers 2 berichtet, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Die sieben Engel, das sind die sieben Engelfürsten. Es gibt Heerscharen von Engeln, also ganze Regimenter von Engeln, und aber es gibt einzelne Engel, die eine besondere Bedeutung haben. Die sieben Engel, die Engelfürsten. Also die jetzt auf den Plan treten, die jetzt Ausführende sein dürfen, das sind nicht irgendwelche Helfershelfer, sondern die wichtigsten in diesem Regiment der Engel. Sie stehen vor Gott, heißt es. Und das ist jetzt interessant, dass von einem Engel berichtet wird, dass er der ist, der vor Gott steht. Schlagen wir mal Lukas 1, Vers 19 auf. Bibelkenner wissen schon, um welchen Engel es sich dort handeln muss. Gabriel. Das war jetzt eine Entdeckung, die mir so noch nie aufgefallen ist. Es ist ja immer interessant, wie einem manches Mal ganze Aussagen so verborgen bleiben. Lukas 1, Vers 19 sagt der Gabriel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Dieser Engel Gabriel ist also der, der vor Gott steht, der direkt in der Nähe Gottes ist. Und wenn hier vor den Engeln, die vor Gott stehen, berichtet wird, dann denke ich, dass gerade auch dieser Gabriel dabei war. Der, der damals ankündigte, dass das Kind geboren wird. Und was ist das für eine gewaltige Spanne zwischen der Ankündigung dieser Geburt und dem, dass dieses Kind, das da geboren werden sollte, zum Weltenrichter wurde. Und das alles hat dieser Engel Gabriel miterlebt. Diese Größe des Planes Gottes mit Jesus Christus. Ja, und dann wird berichtet, dass diese Engel Posaunen bekommen. In der Bibel stehen Posaunen für drei verschiedene Dinge. Vielleicht kann man auch noch ein viertes finden, aber drei Dinge sind es, die im Allgemeinen für die Posaunen wichtig sind. Das erste, Posaunen kündigen das Kommen Gottes an. Schlagen wir auf 2. Mose 19, Vers 16. Berg Sinai, wo dann auch Mose die 10 Gebote bekommt und wo Gott sich zeigt und zu erkennen gibt. Als Vers 16 in 2. Mose 19, als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Die Posaune kündigt das Kommen Gottes an. Das ist, müssen wir immer im Auge behalten, wenn hier auch von Posaunen in der Offenbarung die Rede ist. Nicht nur das Schreckliche, das kommt jetzt noch, wo Posaunen auch im Zusammenhang mit schrecklichen Ereignissen sind, sondern hier, Posaune heißt, Hier macht sich Gott Bahn. So wie eben der Herold das Zeichen gab, nun kommt der Herrscher und nun kniet nieder, fallt nieder, denn der Herrscher ist da. So sind die ganzen Gerichte Ankündigungen von Gottes Kommen, dass die Gläubigen sich darauf vorbereiten können, dass die Gläubigen wissen, das ist ein Zeichen dafür, dass der Herr naht. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich mich für seine Ankunft bereit machen soll. Das Zweite, wofür die Posaunen gut sind, die Posaunen brechen den Widerstand, der unüberwindbar scheint. Sie kennen die Geschichte von Josua, als er in Jericho herumzog, 7-mal und dann die Posaunen blasen und die Mauern einfallen. Der Widerstand ist so groß, dass es Menschen unmöglich ist. Aber die Posaunen Gottes brechen den Widerstand. Josua, dieser Name erinnert auch an Jesus. Denn Jesus heißt hebräisch Jeshua und das ist sprachlich verwandt eine etwas jüngere Form von dem Josua. Josua war der Helfer Israels, der Jeshua ist der Helfer der ganzen Welt, der Retter, derjenige, der dann auch seinem Volk Bahn macht, dass sein Reich in dieser Welt ausgebreitet wird, so wie damals Josua das Volk Gottes ins verheißene Land führte. Die Posaunen brechen den menschlichen Widerstand. Und noch das Dritte, die Posaunen kündigen das Jobel, das Halljahr an. In 3. Mose 25, Vers 8. 3. Mose 25, Vers 8. Wir müssen vielleicht die folgenden Verse noch lesen, für die, die vielleicht nicht so genau wissen, was es mit diesem Jobel oder mit diesem Haltjahr auf sich hat, dass hier die Menschen Dinge erlassen werden. 3. Mose 25, Vers 8, und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre macht. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Als Erlassjahr soll das 50. Jahr euch gelten. Und ihr sollt nicht säen und was von selber wächst, nicht ernten, auch was ohne Arbeit wächst im Weinberg, nicht lesen. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein, vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist auch so ein ganz neues Halljahr. Und das kündigen eben die Posaunen an. In Offenbarung 20, Vers 1 und folgende lesen wir etwas von diesem neuen Halljahr, das Jesus durch seine Wiederkunft schenkt, nämlich das 1000-jährige Reich. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, dass er die Väter nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und das Jobeljahr, das Halljahr, das durch Jesus kommen wird, ist auch ähnlich. Da muss man nicht mehr sorgen für diese Dinge, da bekommt jeder das Erbteil, das Gott ihm gegeben hat. Das war ja in Israel das Große, dass im 50. Jahr auch bei Schulden und auch bei Verkäufen und Ähnlichem das Erbe wieder an den ursprünglichen Erben zurückkam. Und so wird es sein, das Erbe, das Jesus für uns bereit hat, werden wir dann bekommen. Und dann werden wir auch nicht unsere Nahrung mühsam anbauen müssen, sondern wir werden essen können von dem, was uns Gott schenkt. Also, Sie haben gesehen, ein kleines Wort, Posaune, was steckt da alles an biblischen Gedanken, an biblischen Anklängen dahinter? Das Offenbarungsbuch ist meiner Meinung nach wohl schon das schwierigste Buch der Bibel. Aber es ist ja das letzte Buch der Bibel und man kann immer wieder Rückschlüsse ziehen aus den vielen früheren Büchern, aus dem Alten Testament bis hinein in die Aussagen Jesu im Neuen Testament und so dieses Buch ein wenig besser verstehen. Der Herr hat es also sehr wohl und weise geordnet mit diesem Buch, dass wir es von den anderen Stellen her auslegen können. Kommen wir zu Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Das ist sehr interessant. Hier wird von einer himmlischen Opferung berichtet. Der himmlische Gottesdienst ist das Eigentliche. Und das, was Israel gefeiert hat im Tempel, das war nur das menschliche und im Grunde glanzlose Abbild dieses großen Gottesdienstes, der im Heiligtum gefeiert wird. Ich bin da schon einmal auch drauf gekommen, wo wir Jesaja 6 miteinander betrachtet haben. Dieser himmlische Gottesdienst als das Urbild aller Gottesdienste. Und hier wird berichtet, dass die Gebete der Heiligen geopfert werden auf dem Altar. Die Gebete der Heiligen, das sind die Gebete um Gottes gerechtes Gericht. Ein Ausleger verweist darauf, dass die Gemeinde Jesu in der Offenbarung eigentlich eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt, wenn es um aktive Tätigkeiten sich handelt. Die Gemeinde hat sich vorzubereiten, sich zu reinigen auf die Ankunft des Herrn, aber aktiv an diesem Gerichtsgeschehen ist sie eigentlich kaum beteiligt. Das, wo die Gemeinde aktiv ist, ist das Gebet. Und das Gebet der Gemeinde ist Beteiligung am Weltenregiment Gottes. Aber das Gebet der Gläubigen ist allein zu wenig. Dieses Gebet wird dargebracht zusammen mit dem Räucherwerk. Das Räucherwerk als Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht das, was wir Menschen an Gebeten haben, erst richtig wirksam. In den katholischen Kirchen wird ja bis heute Weihrauch benutzt. Die einen mögen den Geruch, die anderen weniger. Aber das eine ist sicher, dieses Weihrauch ist ein Geruch, den man wirklich spürt und der hineindringt bis in die hintersten Winkel. Und das ist ja auch die Aussage von diesem Räucherwerk. Das dringt durch, das erfüllt alles. Und unsere Gebete wären nicht in der Lage, alles zu erfüllen. Aber durch den Heiligen Geist, der Katalysator dieser Gebete ist, werden die Gebete zu einer Macht, die man nicht mehr übersehen kann. Interessant ist, dass hier nicht von einem Tieropfer berichtet wird. Nein, Tieropfer gibt es dann nicht mehr. Denn Jesus ist als endgültiges Opfer am Kreuz gestorben. Er war das endgültige Opfer. Und Gott hat es in der Geschichte auch so geordnet, bis heute kann das Volk Israel nicht mehr opfern und wahrscheinlich wird es auch nicht mehr opfern können bis zur Wiederkunft Jesu, weil eben der Tempel zerstört wurde durch die Römer und so die Möglichkeit zum Opfer nicht mehr gegeben war. Bis zuletzt, so berichtet es Josephus, hatten die Juden daran festgehalten, auch unter großer Bedrängnis während der Belagerung durch die Römer, dass sie immer noch täglich dieses Tieropfer brachten, so gut es irgend ging, und dann war irgendwann einmal Schluss. weil es nicht mehr ging. Und Gott hat das eben so gemacht, weil das endgültige Opfer gebracht ist. Tieropfer werden nicht mehr dargebracht. Wir kommen zu Vers 4. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, Vers 5 schon gelesen. Entschuldigung. Vers 4 müssen wir lesen. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Wenn wir beten, dann finde ich es immer so wichtig, dass wir den Herrn um seinen Heiligen Geist beten. Dass das eben dieses gibt, dass unsere Gebete geistgewirkt werden und so eine Bedeutung haben. Dass sie nicht hier unten bleiben bei uns, sondern den Thron Gottes erreichen. Sie stiegen hinauf vor Gott. Wo war das schon? Ganz am Anfang der Geschichte, dass ein Opfer zum Herrn hinaufstieg? Bei Abel, genau. Da war es ja dieser Unterschied, das Opfer des Kain, das der Herr nicht wohl ansah, und das Opfer des Abel, das hinaufstieg zum Herrn. Und zum Glück, Gott sei Dank, hat Jesus uns seinen Heiligen Geist versprochen, und als Christen dürfen wir wissen, er hat ihn uns geschenkt. Deshalb dürfen wir auch sicher sein, dass unsere Gebete zum Herrn hinaufreichen. Vers 5. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Das Gericht ist nun eine Antwort auf die Gebete. Und vielleicht sollten wir auch aus diesem Abschnitt lernen, dass es recht ist und dass Gott es sogar will, dass wir um sein gerechtes Gericht bitten. Vielleicht ist uns dieser Gedanke fremd, weil wir immer denken, da wollen wir uns irgendwie an dieser Welt rächen. Nein, um das soll es ja nicht gehen, dass wir persönlich wollen, dass der Herr alles Mögliche rächt, sondern wir wollen, dass Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzt, dass Gott dieser Ungerechtigkeit der Welt irgendwann ein Ende setzt. Und es wird berichtet, dass es mit Feuer vom Altar dann auf die Erde geschüttet wird. Dass es auf der Erde ernst wird mit dem Gericht. Und das Gericht Gottes ist nun nicht lautlos. Gott ist nicht der, der sich zurückgezogen hat und die Welt Welt sein lässt, wie der Deismus behauptet hat, wo man sagte, Gott hat sich zurückgezogen, er ist der Uhrmacher, hat die Uhr einmal aufgezogen und die Uhr tickt so lange, bis sie irgendwann einmal am Ende ist, keine Kraft mehr hat und dann hört sie auf. Nein, so geht es nicht mit der Welt. Der Herr hat das Regiment in der Hand. Und Gott zeigt sich in Donner und Stimmen und Blitzen. Und das Gericht ist ein Reinigungsgericht. Das sehen wir auch noch. Das ist noch nicht das Vernichtungsgericht, das jetzt beschrieben wird, sondern das Reinigungsgericht. Und die Glut, die da vom, und das Feuer, das vom Altar kommt, Glut und Feuer sind in der Bibel auch immer Zeichen für das Reinigen Gottes. Ja, und dann kommen die 7 Posaunengerichte. In unserem Kapitel die ersten 4 dieser Gerichte. Ich verweise nochmal drauf, Posaunen haben diese heilsgeschichtliche Bedeutung. Für Gottes Kommen, für das Brechen des Widerstandes und für die Ankündigung dieses Halljahres. Posaunen sind laut. Aber sie sind nur die Vorläufer des Wichtigsten, das kommt. Sie kennen alle diesen wunderbaren Abschnitt im 1. Königebuch, wo Elia so schrecklich darniederliegt und traurig ist über all das, wie es gegangen ist, dass Gott sein Gericht doch nicht vollzogen hat und er irgendwo dasteht und nicht weiß, was was er jetzt tun soll, vor allem weil er Angst hat vor dieser Königin Isabel. Und dann kommt Gott. Und wie kommt er zunächst? Mit diesem Sturm, dort ist er aber nicht drin. Wir schauen es uns mal an. 1. Könige 19, Vers 11 und 12. Halt, irgendwo habe ich glaube was. 11 kann nicht sein. Halt. Stimmt's? Ich habe da irgendwas. Ja, jetzt genau. Stimmt schon. 11 und 12 dann. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Gott schickt mächtige Dinge voraus. Er schickt den Sturm, er schickt das Erdbeben und er schickt das Feuer. Aber das ist nicht das Eigentliche. Sein Kommen geschieht dann ganz still. Und wahrscheinlich wird es ähnlich auch in dieser Hinsicht sein bei der Wiederkunft unseres Herrn. Unheilvolle Vorläufer seines Kommens. Und die werden jetzt beschrieben. Und ganz interessant, das was hier bei den Posaunengerichten berichtet wird, hat eine große, große Ähnlichkeit zu den 10 Plagen aus der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Das Volk Gottes in Bedrängnis. Und Gott sendet die Gerichte, um sein Volk hinauszuführen aus der Bedrängnis. Und genau dasselbe wird bei den Posaunengerichten jetzt auch gesagt. Das ist nicht, um die Gläubigen zu erschrecken, sondern das ist, um zu sagen, der Herr sende die Gerichte, um seine glaubende Gemeinde herauszuführen aus der Bedrängnis hinein in sein verheißendes Land, in sein kommendes Reich. Das Passamahl hat Jesus ja auch aufgenommen und hingedeutet zum Mahl des Herrn, das schon geschehen ist, damals, bevor er in den Garten Gethsemane ging. Die Gerichte Gottes sind ein Schrecken für die Feinde, aber sie sind ein Heil, sie sind Anzeichen des Heils für die gläubige Gemeinde. Wir wollen vielleicht kurz das mal ein bisschen miteinander vergleichen, den Vers 7 mit 2. Mose 9, Vers 23 bis 26. In Vers 7 wird vom Hagel und vom Feuer mit Blut vermengt berichtet. Und jetzt in 2. Mose 9. Da streckte Mose seinen Stab gen Himmel und der Herr ließ donnern und hageln und Feuer schoss auf die Erde nieder. So ließ der Herr Hagel fallen über Ägyptenland. Und Blitze zuckten dazwischen und der Hagel war so schwer, wie er noch nie in ganz Ägyptenland gewesen war, seitdem die Leute dort wohnten. Und der Hagel erschlug in ganz Ägyptenland alles, was auf dem Felde war, Menschen und Vieh, und zerschlug alles Gewächs auf dem Felde und zerbrach alle Bäume auf dem Felde. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelte es nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, wird der Herr die Gläubigen hier verschonen? Hier wird nichts ausgesagt. Dieses Gericht ist sicher gedacht für die ungläubige Welt. Aber inwiefern und inwiefern wir da mit einbezogen werden oder zum Teil mit einbezogen werden, kann man von Offenbarung 8 her nicht genau sagen. Obwohl klar ist, diese Gerichte der Posaunen sind keine endgültigen Gerichte. Und das ist immer interessant, dass es heißt, gerade in Vers 7, und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Also nicht alles. Gott lässt etwas übrig. Und das ist jetzt interessant. Bei den Gerichten gegen Israel war Gott zum Teil radikaler. Da ging es hin bis zu Ankündigungen der völligen Zerstörung des Volkes mit den ganz kleinen Ausnahmen vom heiligen Rest Israels. Dass nur ein kleiner Rest übrig bleibt, der dann wieder Frucht bringt. Die meisten Stämme Israels sind ja bis heute verschollen. Man weiß nicht, wohin. Wahrscheinlich sind sie in einem der Gerichte Gottes umgekommen. Also diese Gerichte, die hier angekündigt sind, sind gnädiger als die Gerichte, die Propheten im Alten Testament ankündigen müssen. Wir schauen noch Vers 8. Dort heißt es von einem großen Berg, der mit Feuer brennend ins Meer stürzt. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und da erinnern wir uns an 2. Mose 7, Vers 20. Und 21, wo das Gewässer in Ägypten zu Blut wird. Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil ward, vor dem Pharao und seinen Großen, und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben und der Strom wurde stinkend, so dass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten. Und es war Blut in ganz Ägyptenland. Hier ist es, also in der Exodus-Geschichte ist es nur der Nil. Ein begrenztes Land, ein begrenzter Teil, dort aber völlig, während im Offenbarung 8 vom Wasser des Meeres die Rede ist. Also da geht es nicht um eine Katastrophe, die auf einen einzelnen Punkt beschränkt ist, sondern um eine weltweite Sache. So wie eben es auch um eine weltweite Errettung der Gläubigen geht. Und noch Vers 12, wo auch etwas Ähnliches ist wie in 2. Mosebuch. Und der vierte Engel blies seine Posaune und es wurde geschlagen, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde. Und den dritten Teil des Tages, das Licht nicht schien, und in der Nacht desgleichen. Und jetzt vergleichen wir 2. Mose 10, Vers 21. Da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, so dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel, da ward eine so dicke Finsternis in ganz Ägyptenland 3 Tage lang, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war, 3 Tage lang. Aber bei allen Israeliten war es Licht in ihren Wohnungen. Wir sehen diese ähnlichen Gerichtsschilderungen. Und nun ist die ganz große Frage, wie sollen wir gerade diese Posaunengerichte jetzt verstehen? Für uns zur heutigen Zeit ist ja vieles sehr in die Nähe gerückt. Die ganzen Naturkatastrophen, die Umweltkatastrophen vor allem, machen sehr vieles von dem möglich. Es gab auch schon Leute, die dann gesagt haben, dass da vielleicht auch atomare Katastrophen, von denen die Rede sei. Irgendwie habe ich auch mal gelesen, dass welche behaupteten, das Tschernobyl sei dieses Wermut, weil das auch in Russischen so hieße. Ich weiß es nicht sicher, will mich da auch nicht auf die Spekulationen einlassen, was das im Einzelnen ist. Ich möchte Ihnen das jetzt auch am Schluss ein Stück weit zum Nachdenken weitergeben, weil ich selber mir nicht sicher bin, wie in welche Richtung wir diese Gerichte auslegen sollen. Fritz Grünzweig, ein bekannter Ausleger der Offenbarung, er legt es nicht auf die Naturkatastrophen aus. Das ist ja das, was uns sehr nahe liegt, sondern er versucht es von der biblischen Bildersprache her auszulegen. Ich kann es Ihnen jetzt nur an einem der Gerichte ein wenig deutlich machen. Aus Zeitgründen, er sagt zum Beispiel, dass in Vers 7, wo es um das Verbrennen der Erde geht, Erde sei in der prophetischen Bildersprache Ausdruck für das kultivierte Land, also für die Kulturwelt. Also da, wo Menschen sich etwas gebaut haben, wo Menschen eine Gesellschaft gegründet haben. Und er spricht davon, wenn also hier die Rede ist, dass die Erde verbrannt wird, dass also es um eine Zerstörung der Kultur und der kulturellen Welt geht. Und er sagt, dass wir das auch ja schon beobachten können, wie auch die Werte einer Gesellschaft in unserer Zeit so am Schwinden sind, wie also hier wir auch hinabrutschen in eine Dekadenz, wo man manchmal auch denkt, wir sind auf einer Stufe angelangt, die niedriger ist als die der Steinzeitvölker in mancher Hinsicht. Dann in der Bildersprache, wenn es um die Bäume geht, sagt er, dass die Bäume immer wieder in der Schrift ein Bild sind für die Menschen. Wenn wir an Psalm 1, Vers 3 denken, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der Gläubige. Also, dass hier von den Menschen die Rede sei. Also der dritte Teil der Bäume verbrennt, also der dritte Teil der Menschheit kommt in einer Katastrophe um. Und beim Gras, da wird es ja auch als Ausdruck für den Menschen gebraucht. Alle Menschen sind wie Gras und all ihre Herrlichkeit ist wie die Blumen auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Also dass hier die Rede sei von der Menschheit. Man kann also diese Gerichte sehr von dieser Bildersprache her aufschlüsseln und sie so deuten. Wie gesagt, ich möchte es Ihren eigenen Überlegungen überlassen. Vielleicht werden Sie auch jetzt hellhörig für die künftigen Abende. Vielleicht gibt es dort den einen oder anderen Hinweis, wie wir diese Stellen auch zu verstehen haben. Ob mehr in dieser Richtung, dass hier Naturkatastrophen angedeutet werden oder dass das allgemeiner eben diese Bildersprache ist. Ja, noch Vers 13 zum Schluss. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, 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 denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Ja, mit Gott ist nicht zu spaßen. Menschen, die Gott nicht nachfolgen, die müssen Angst haben. Aber auch wir Gläubigen, glaube ich, sollten zu einer neuen Ehrfurcht vor Gott finden. Pfarrer Schäffbuch hat am Sonntag auch in der Predigt gesagt, es gibt eine Verkündigung der billigen Gnade. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr gegeißelt, gerade in unserem Jahrhundert. Ein Strang in der Theologie, der alles eigentlich überschwemmt hat, der liebe Gott, der alles so gut macht. Nein, dieser Gott ist ein Gott, mit dem nicht zu spaßen ist. Und wir als Gläubige sollten Ehrfurcht vor unserem Gott haben. Ehrfurcht ist etwas anderes als Angst. Es ist das Anerkennen von Gottes Größe und auch das Rechnen mit seiner Größe und Macht. Und er will seine Gemeinde hindurchführen, auch durch die dunklen und schweren Zeiten. Amen.